Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei, Dr. Peter Heddenbach. Peter, bist du fit?
Ja.
Einfach nur, ja? Okay, gut. Weiß ich gar nicht, wie ich darauf reagiere, wenn du mir eine normale
Antwort. Na, ich will jetzt zum Gegenangriff ansetzen und sagen, und wie geht's dir? Bist du fit?
Ich bin auch alles relativ okay, ja. Fit, ja. Die Feiertag, Sonne hat geschienen.
Sonne,
ja,
war keine zu schön. Anstrengende Radtour am 1. Mai und sowas.
Ich bin nicht deutsch genug für Radfahren an den schönsten und wärmsten Tagen. Das gibt's bei mir nicht.
Aber wir haken damit diesen Punkt ab und ich habe dich mal gefragt, wie es dir geht.
Ja, aber
das war mir einfach ein Anliegen.
Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Wir setzen uns ja auch sehr für Gleichberechtigung ein. Ich finde es schön, dass du da jetzt auch einen Schritt mir entgegenkommst. Nee, aber schönes Wetter, Wärme ist fast so eine kleine Brücke zu dem, worüber wir heute reden. Wir gucken uns nämlich mal das ganze Thema kommunale Wärmeplanung. Ein Stück weit haben wir es schon mal abgedeckt in einem anderen Ding, aber vor allem so den großen Punkt Fernwärme, Nahwärme. Also die Wärmenetze, die dort entwickelt werden sollen, gucken wir uns in der heutigen Folge einmal an. Ich bin Katharina Ivankovic. Wir haben gerade festgestellt, ich bin auch fit und ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. So, mach mal ein schnelles Wrap-up zur kommunalen Wärmeplanung. Vielleicht für alle, die nicht ganz up-to-date sind oder vielleicht unsere Folgen, wo wir schon drüber gesprochen haben, noch nicht gehört haben.
Also was uns alle, ob Mieter oder Eigentümer betrifft, ist das GEG, das Gebäudeenergiegesetz. Mhm. Da fragt sich ja jeder, was er tun muss oder was er lassen kann. Und eine große Komponente ist aber, dass die Kommunen gezwungen werden, als Voraussetzung eine sogenannte kommunale Wärmeplanung zu machen. Also ein Konzept, wie sie in Zukunft CO2-neutral das Thema Wärme in ihrem Stadt- oder in ihrem Gemeindegebiet lösen wollen. Und eine Komponente sind natürlich diese Fernwärmenetze oder Nahwärmenetze.
Oder vielleicht, bevor wir da ganz einsteigen, grundsätzliche Bestandteile der kommunalen Wärmeplanung ist zunächst einmal eine Bilanzierung.
Punkt wäre mir noch am Anfang wichtig, weil das liest man in der Zeitung oder in den Medien nicht. Es ist also eine Voraussetzung für nach dem Gebäudeenergiegesetz diese kommunale Wärmeplanungen zu machen. Die Gemeinden größer 100.000 Einwohner machen das bis Mitte nächsten Jahres und die kleineren bis Mitte 28.
Übernächsten. 26 ja, und 28.
Sorry, sind 26. Die kleineren bis Mitte 28. Mhm. Und was jetzt das Spannende ist, was viele als Schlupfloch nutzen wollen, dazu machen wir aber jetzt eigentlich keinen Podcast, das ist, dass die Regelungen des Gebäudeenergiegesetzes eigentlich erst in Gang treten, wenn die Gemeinde ihre kommunale Wärmeplanung abgeschlossen hat, so dass man jetzt noch Spielräume mit älterer Technik und mit gesetzlichen Standards hat. Und deswegen reden wir heute drüber.
Jo, genau. Schnelle Zusammenfassung nochmal dazu, zur kommunalen Wärmeplanung. Schritt Nummer 1 ist die Bilanzierung. Wie steht ihr denn eigentlich da? Also was ist euer Strommix, was ist euer Wärmemix, was für Heizung habt ihr, was ist eure CO2-Bilanz?
In der gesamten Stadt.
Genau, in der Gemarkung wird ganz gerne gesagt, also innerhalb der Gemeindegrenzen oder Stadtgrenzen. Und damit man erstmal weiß, wie stehen wir überhaupt da? Und da muss man sagen, sehr viele deutsche Gemeinden nicht gut. Also wir haben uns ja mal ein bisschen durchgeguckt. Es gibt einige Gemeinden, die schon früh abgegeben haben, ihre kommunale Wärmeplanung. Die wird ja auch veröffentlicht. Und da sieht man schon wirklich Gemeinden, wo man sagen muss, da ist erneuerbar erstmal fast gar nichts los. Sondern wirklich Öl und Gas machen mit Glück 2/3, wenn nicht sogar mehr. Des Wärmebedarfs wird dadurch irgendwie geholt. Windkraft gibt's noch nicht, Solar gibt's noch zu wenig. Also man steht eigentlich ganz am Anfang der Reise. Und wir dürfen nicht vergessen, Deutschland hat sich sehr ambitionierte Ziele gesetzt, was das ganze Thema angeht. Wir wollen bis 2045 klimaneutral sein.
Genau, und das sind insbesondere all die Städte und Gemeinden, wo es wenig Bautätigkeit gab, wenig Neubaugebiete gab und damit natürlich die alten Strukturen, 20, 30 Jahre alte Heizungen enorm durchschlagen.
Genau, und so ländlichere Ecken, die eben genau davon betroffen sind, was du gerade gesagt hast, wovon wir in Deutschland viele haben, auch wenn da nicht so oft drüber geredet wird. Wir unterhalten uns gerne und oft über die Städte, aber Deutschland ist immer noch ziemlich ländlich unterwegs.
Genau, und wir haben rund 100 Städte über 100.000 und haben 11.000 Gemeinden.
Richtig. Und da kommt einiges zusammen. Der Vollständigkeit halber, das nächste, was man dann macht, ist quasi Potenzial für erneuerbare Energien zu ermitteln. Das heißt, da gilt es dann, was ist denn auf der Gemarkung möglich? Also wie viel Photovoltaik Offsite könnte ich machen, also wo einfach Wiesen genommen werden für diese großen Solarfarmen. Wie viel Potenzial zum Beispiel für Photovoltaik habe ich auf den Dächern? Habe ich Potenzial für Windkraft oder nicht? Solarthermie?
Wasserkraft.
Geothermie, Wasserkraft, all das, was da irgendwie noch drin ist. Dass man schaut, was ist denn hier technisch überhaupt möglich? Und daraus wird dann ein Zielbild geschaffen. Wo möchte man, dass diese Gemeinde meistens gibt es einen Zwischenschritt bei 2030, wo man wie so eine Zwischenbilanz fahren muss und dann eben nochmal 10 bis 15 Jahre später für die finale Bilanzierung. Und dann wird darauf basierend auf diesem Zielbild, wird dann ein Umsetzungsplan gemacht, wo konkret meist in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken, weil die sind da bei der ganzen Versorgung natürlich sehr, sehr tief integriert, ein tatsächlicher, konkreter Maßnahmenplan gemacht.
Wobei ich dir da schon ein bisschen widersprechen möchte. Es wäre schön, wenn die Stadtwerke da immer involviert wären. Aber es gibt eben auch viele Wärmeplanungen, die komplett isoliert gemacht werden. Und das ist für mich schon ein erster Kritikpunkt, weil natürlich die Profis immer die Lokalen sind. Und ich es schon sehr, sehr problematisch finde, wenn man die erst spät holt oder nicht von Anfang an eben einbindet.
Gehe ich mit. Also wenn du mir genau zugehört hättest, hättest du gehört, dass ich gesagt habe, dass die Stadtwerke in die Versorgung mit eingebunden sind.
Dafür habe ich dich gefragt, wie es dir geht. Also ich kann nicht alles richtig machen.
An der Stelle liebe Grüße an deine Ehefrau, sie ist eine Heilige. So, aber genau das ist es. Die sind eigentlich super wichtig an den meisten Orten für die tatsächliche Versorgung und die Umsetzung dann später. Aber es geschieht immer wieder, und wir müssen sagen, die meisten Gemeinden haben ja ihre kommunale Wärmeplanung noch überhaupt nicht, also da ist noch viel offen, dass externe Dritte diese kommunale Wärmeplanung durchführen oder die Gemeinde dabei unterstützen, mit zu wenig lokalem Bezug. Und da muss man sagen, so ein Zielbild malen ist ja erstmal nicht schwer. Also ich kann schon sagen, okay, wunderbar, wir sind 2045, haben wir hier 90% Photovoltaik und den Rest machen wir irgendwie ein bisschen mit Biomasse und was weiß ich, Biogas oder was auch immer ich da irgendwie als grün erachte. Dass da dann vielleicht jemand dastehen könnte, der sagt, hey, wir haben vor 10 Jahren schon mal was probiert, ich kann dir sagen, warum das und das gescheitert ist oder warum Windkraft hier nicht geht, weil wir schon mal eine Studie gemacht haben. Es empfiehlt sich, lokale Kompetenz und lokale Expertise an der Stelle
mit einzubringen. Ich will da nochmal ganz vorne anfangen bei der Bestandsanalyse. Wenn du ein auch noch so tolles Ingenieurbüro hast, das jetzt irgendwelche Kennzahlen aus irgendwelchen Gebäudetypologien nimmt und irgendwelche Sanierungsquoten ansetzt, dann hast du halt das Problem, wenn die falsch sind, ist deine ganze Konzeption auch fraglich. Und gerade bei dem Thema, glaube ich, auch wieder lokal, Stadtwerke, viel bessere Möglichkeiten. Also ich finde schon wichtig, wenn da Wärmeplanung und kommunal draufsteht, sollte das auch kommunal gemacht werden. Wenn die Kompetenzen nicht da sind, wird es schwierig, aber dann sollte man die möglichst näheren nehmen.
Also ich meine, es darf gerne von extern unterstützt werden. Und ich glaube, es wird von extern unterstützt werden müssen. Wir haben ja auch schon Kontaktpunkte mit dem Thema gehabt. Weil sonst geht die Rechnung einfach nicht auf. Also das ist eine Menge Aufwand, da muss ein bisschen digitalisiert werden, da muss Datenaufbereitung und Co. gemacht werden. Das wird nicht jede Gemeinde für sich machen. Aber es ist natürlich schon wichtig, dass ich den Input von lokal sehr wertschätzend und mit hoher Gewichtung annehme und nicht einfach sage, ich mache Dienst nach Vorschrift, Schema F für alle Gemeinden und fertig. Nicht, dass wir unterstellen, dass das jemand so macht. Aber es ist noch ein Mammutprojekt.
Und es ist der wichtigste erste Schritt.
Genau.
Also die Bestandsanalyse muss sitzen.
Ja.
Da muss man wirklich alles wissen, was man hat, so genau wie möglich da reinbringen. Das funktioniert mit kommunal und natürlich mit Expertise.
Ja.
Aber dann bist du ja schon bei dem nächsten Problem. Ja, jetzt musst du ja irgendwann mal bei deinem Zielbild Maßnahmen festlegen und die auch umsetzen.
Mhm.
Und es gibt eine Priorität, hat man schon angesprochen bei der Wärmeplanung. Das sind diese Nahwärmenetze oder Fernwärmenetze.
Mhm.
Da haben wir auch schon mal ein bisschen im Podcast drüber gesprochen. Und die Problematik, die jetzt entsteht, gerade jetzt bei dem Thema, sind aus meiner Sicht drei Punkte. Erstens, wenn du so ein Wärmenetz planst und umsetzt, machst du das nicht, wenn deine Wärmeplanung 28 fertig ist, bis 30 oder 32. Das sind oft Projekte, die dauern 10, 20 Jahre.
Mit Glück.
Ja. Da bist du schon außerhalb deinem Zeitfenster.
Mhm.
Das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite ist natürlich auch, es gibt in Deutschland keine Anschlusspflicht. Ja, also du musst nicht an ein Fernwärmenetz.
Ist das eigentlich immer noch so? Also ohne, dass wir jetzt hier zu sehr in die rechtliche Thematik, also Anschlusspflicht gibt's nicht. Aber was es ja immer mal wieder gibt, ist, dass wenn ich jetzt was an meiner Heizung machen will, proaktiv, ohne dass ich jetzt irgendwie das was kaputt ist, wird mir ja gesagt, hey, das muss bitte konform gehen mit der kommunalen Wärmeplanung. Was natürlich ein sehr dehnbarer Begriff ist an der Stelle. Ich gehe davon aus, dass das durchs GEG abgedeckt ist, was man da meint. Ich glaube nicht, dass wir zu einer Anschlusspflicht
also kommen. Grundsätzlich aktuell noch keine Anschlusspflicht.
Okay.
Und ich glaube auch, dass in dieser Zeit, also die große Welle ist ja in den 70er Jahren gewesen, mit Anschluss an zumindest Fernwärmenetze.
Mhm.
In der Energiekrise war das ein großes Thema. Und ich glaube, dass da natürlich eine solidarische Anschlussgemeinschaft eher gegeben hat wie jetzt. Und dass in dieser individualisierten Gesellschaft man nicht damit rechnen kann, dass da so im Umfang jeder Ja sagt. Das ist die zweite Geschichte. Und der dritte Punkt bei diesen Nah- oder Fernwärmenetzen ist natürlich auch, ob die überhaupt sich rechnen. Mhm. Denn man kann ja im Prinzip auch sagen, wenn es funktioniert hätte, wäre es ja vielleicht schon vorhanden.
Ja.
Und das sind drei wichtige, schwere Steine, die in die Waagschale geschmissen werden. Wo ich glaube, alle, die in einer Gemeinde wohnen, sich ein bisschen politisch interessieren oder wissen wollen, wie entwickelt sich der Wert ihrer Immobilie, zumindest informiert sein sollten.
Ja. Und also ich hab genau das so ein bisschen gezielter recherchiert und dachte mir so, also Frage Nummer eins, warum ist diese Nah/Fernwärme ein so wichtiger Punkt in der kommunalen Wärmeplanung? Weil ich mir dachte, das ist so ein Mammutprojekt, sowas zu machen. Warum wird das so mit so einer hohen Bedeutung drin gemacht? Das lassen wir aber kurz mal liegen. Und zweitens,
das interessiert mich immer am meisten.
Ja, also da gibt's natürlich keine genaue Info dazu. Da gibt's Vermutungen von mir, die belegt sind mit Indizien. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Und das Zweite war eben, wenn's gut ist, dann wäre es ja eigentlich schon da. Weil wir haben in den 50ern in Deutschland angefangen mit den Ausbauen von Wärmenetzen und haben mehr oder weniger in den 80ern aufgehört damit. So, und dann denke ich mir, okay, ich meine, ja, Klimaschutz hat in den letzten vielleicht ein, zwei Jahrzehnten vor allem nochmal an Dings gewonnen. Aber so eine Maßnahme sollte sich ja vor allem auch rechnen und nicht nur gemacht werden, damit sie dann grüner ist als das, was vorher ist. Und einfach mal so als kleiner Benchmark, in Deutschland sind aktuell 7% der Gebäude oder 14% der Wohnungen, weil mehrere Wohnungen in einem Gebäude sein können, an ein Fernwärmenetz angeschlossen. Das ist jämmerlich wenig.
Nach mal zumindest 60, 80 Jahren Aktivität.
Yep, Vergleich dazu, Dänemark, 66% der Gebäude, 90% der Wohnungen. Und dann dachte ich mir, oh ja, okay. Und es wird einfach davon ausgegangen, dass wir in Deutschland nicht hinreichend Druck hatten oder eben auch die Kalkulation sich ein Stück weit nicht gerechnet hat, weil wir sehr billiges russisches Gas hatten. Das heißt, du kannst beim quasi Standard, beim Standard zu bleiben, hat nicht genug wehgetan, dass Veränderungsdruck entstanden wäre. Und deswegen haben wir das in den letzten Jahrzehnten einfach nicht gemacht, sondern haben stattdessen neue Pipelines gelegt, um mehr billiges russisches Gas zu bekommen.
Genau, und zu der Zeit, wo es gemacht worden ist, wir haben ja schon mal gesprochen, meine Eltern in Mannheim haben das in den 70er, Ende der 70er Jahre auch gemacht, war es einfach auch ein Kostenvorteil. Also da war jetzt nicht die Ökologie oder zentrales effizienter, das sind alles so Argumente dafür im Vordergrund, sondern man musste halt nicht in eine eigene Anlage investieren, man musste nicht Heizöl oder Gas kaufen, und zwar preislich attraktiv.
Ja.
Und heute, du hast ja recherchiert, wir wissen ja auch, dass die Fernwärme zumindest in der momentanen Situation nicht immer die sauberste ist.
Das wär auch noch ein Punkt. Da ist teilweise einfach Gas drin. Fertig.
Also da wird verbrannt. In Mannheim wird es aus dem Kohlekraftwerk gemacht. Es gibt Ölkraftwerke, es gibt Gaskraftwerke. Da muss ja auch noch erstmal viel passieren. Also ich halte dieses für eigentlich vom Kern her kaum umsetzbar. Ich glaube, es kommt ganz im Gegenteil eigentlich auf Dinge an in Zukunft, die ich in dieser, ich sag mal, Mustergliederung von kommunale Wärmeplanungen überhaupt nicht finde.
Bevor wir darauf eingehen, einmal das schnelle Zurückfahren auf, warum hält man dran fest? Ich bin grundsätzlich deiner Meinung. Meine persönliche Meinung ist, das Fernwärmenetz wird uns nicht retten. Aber das Ding an der Stelle ist, ich muss ja den Wärmebedarf umstellen. Beziehungsweise ich muss die Wärmeträger an der Stelle umstellen. So, wenn ich das jetzt in Einzellösungen mache, dann kann ich nur incentivieren. Ich habe keine andere Möglichkeit. Ich kann ein bisschen Verbot hier, CO2-Steuer da. Aber wir haben ja jetzt schon festgestellt, als quasi die GEG-Novelle im Gespräch war und die Bestandsheizungen gegebenenfalls attackiert werden sollten, nichts da. Packt man nicht. Du hast einfach aufgrund des Schutzes des Eigentums und an der Stelle auch der Individualität extrem wenig Handhabe, wenn alle einzelne Heizungslösungen haben. Weil dann kann ich nur versuchen, es attraktiv zu machen, auf eine grünere Alternative zu wechseln. Das ist sehr, sehr langsam und sehr aufwendig.
Und jetzt haben wir oft schon auf juristische Dinge hingewiesen. Jetzt mache ich mal einen kleinen Schlenker in die Psychologie. Mit Verboten ist es bei der Kindererziehung nicht immer gut. Und so ist es auch eigentlich bei den Eigentümern ein Problem. Spaß und Leidenschaft als Motivationsfaktor, eine schnelle Handlung, eine Überzeugung, wirklich eine Handlung auszulösen, geht halt anders.
Ja. Wenn ich dann aber die Idee des Fernwärmenetzes habe und ich sage mit Absicht die Idee, dann wäre ja in einer perfekten Welt, wo ich möglichst viel erschlossen habe mit der Fernwärme, selbst wenn das Heizmittel da drin jetzt gerade noch schmutzig ist, muss ich ja quasi nur in Anführungsstrichen eine Maßnahme durchführen und alle angeschlossenen Haushalte sind in der Bilanz auf grün gestellt. Das heißt, an sich in der Theorie ist das schon eine klasse Idee, weil du zentralisiert an einer Stelle professionalisierte Maßnahmen machen kannst. Du kannst in großem Stile, was auch immer du dann benutzt zur Wärmeerzeugung, einkaufen. Hast Kostenvorteile, Mengenvorteile, hast Profis am Werk.
Große Technik ist in der Regel effizienter.
Genau, große Technik ist in der Regel effizienter. Du kannst an derselben Stelle dann vielleicht noch das Thema Abwärme direkt mit abfertigen und so. Also das hat schon von der Idee her absolut eine Berechtigung. Aber es ist halt nicht da. Und die Zeit, die wir jetzt noch übrig haben, reicht meiner Meinung nach nicht aus, um diese theoretische Idee ansatzweise sinnhaft in die Realität umzusetzen.
Genau, wenn man ganz konkret mal den anderen Brennstoff nennt, also Wasserstoff als Vergleich zu dem Gas, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Gibt's die? Haben wir genug Elektrolyseure? Sind die Leitungen als Speicher ausgedacht?
Geht das mit den bestehenden Leitungen?
Diffundiert dieses Wasserstoff leichter durch die Rohre wie bisher? Fragen, Fragen, Fragen. Und das sind halt wiederum nicht gerade Dinge, die bei der Bevölkerung und den Mietern und Eigentümern Leidenschaft auslösen.
Ja, und dann begleite das mal noch mit Jahre und Jahre und Jahre und jahrelangen Bauarbeiten. Also Fernwärme ist ja aufwendig, einfach im Verlegen.
Ja,
du bist jahrelang dabei, ein ganzes Viertel aufzugraben, bis da in jeder Straße quasi ein Dings ist. Und weiß vorher ja auch nicht, wie viele machen am Ende mit. Lohnt sich diese Straße überhaupt oder nicht? Du hast ja gerade gesagt, Anschlusspflicht gibt's nicht. Ich kann aktuell aus persönlicher Erfahrung sagen, ich habe keine Ahnung, was die gerade bei mir im Viertel machen. Aber es ist ungefähr die Hälfte jeder Straße abgesperrt gerade. Mit Baustelle. Irgendwas wird verlegt oder ausgetauscht, ich weiß aber nicht was.
Naja, da gibt es ja gewisse Probleme. Du hast ja in so einer Straße verschiedene Infrastrukturleitungen von Strom über Abwasser, Wasser, Telekommunikation, Glasfaser etc. Die wissen im Regelfall voneinander nichts. Also eine städtische Abwasserleitung ist was anderes wie die Telekom-Leitung. Da kann es dir durchaus passieren, dass die eine am 1. Februar aufmachen, das Ganze wieder zumachen und am 1. März das Spiel von vorne anfängt.
Das ist wie bei den Schildbürgern.
Und ja, also das ist Zentralisierung, ist da halt schwierig. Ja. Und bei mir in der Gemeinde, in der ich wohne, gibt es um den Ortskern Straßenbaumaßnahmen und das wird über mehrere Jahre, jetzt schon mehrere Jahre, die Laufkundschaft von allen Geschäften fernhalten, bis hin zum kleinen Dönerladen und zur Arztpraxis und zum Bürgerbüro und zum Physiotherapeuten und alles, was dazugehört.
Ah ja, was da, es gerade bei uns macht, ist, also du weißt ja, dass Parken bei mir nicht so einfach ist. Ich bin ja quasi Hauptsponsor der Stadt Mannheim durch Parkstrafzettel.
Würde ich jetzt nicht sagen. Also ich habe auch schon schöne Bilder ungeschminkt von dir, von Autofahrten gesehen.
Nein,
also da bist du auch als Sponsor unterwegs.
Das ist ein einziger. Ich bin definitiv eher im ruhenden Verkehr kriminell unterwegs. Aber die Parksituation ist halt extrem angespannt bei uns. Und da muss man sagen, das ist halt den Bauarbeitenden dort scheißegal. Sondern die kommen, die sagen, okay, ich weiß, dass ich diese Ecke aufgraben muss. Ich weiß, dass 4 Fahrzeuge von uns kommen. Das heißt, ich stelle jetzt einfach 2 Schilder auf. Park- und Halteverbot ab 15.04.7 Uhr. Das steht da. Keine irgendwie, okay, ab 18 Uhr darfst du wieder da stehen, solange du um 7 Uhr wieder weg bist, nichts. Und einfach mal präventiv die ganze Straße. Und es gibt jetzt im Endeffekt keinen Parkplatz mehr. Nichts. Wo ich auch wüsste, also wenn die das jetzt hier dicht machen und da kommt 3 Monate später wieder irgendjemand und erzählt was von Fernwärme, da würde sich keiner drauf freuen. Da würde sich keiner drauf freuen an der Stelle. Und
also ich glaube, da haben wir genug Themen und das wird politisch schwierig werden und auch von dem Thema Eigentum, glaube ich, bis hin zu, dass einfach die Anschlussdichte zu gering sein wird, sonst wäre das alles schon da. Große technische Fortschritte sehe ich da nicht. Ja, man kann jetzt ein bisschen kleinere Netze, Nahwärmenetze machen. Und vielleicht, wenn sich 5 zusammentun, in einer Garage zentrale, in Anführungszeichen, Heizmaschine aufstellen. Aber vom Kern her glaube ich, wenn du dir mal anschaust, wir gehen ja mit dem Thema in Erneuerbare, in diese Renewables. Mhm. Und das heißt, du hast doch viel mehr das Problem, und das sehe ich in den Gliederungen und den Texten, die ich gesehen habe, nicht, hast du vielmehr das Problem, dass du halt irgendwann mal diese berühmte Dunkelflaute hast. Nachts hast du halt keine Sonne. Im Winter ist es schwieriger, wenn du viel Strom brauchst und viel Energie brauchst. Und der Wind weht vielleicht in der Ebene auch nicht immer. Und dann sind die Leitungen, die Überlandleitungen nicht da. Das haben wir auch schon mal besprochen, dass wenn mehr wie ein Windrad steht, wenn man so auf der Autobahn unterwegs ist, meistens nicht alle kaputt sind, sondern die einfach stillgestellt werden, weil keine Leitungskapazitäten frei sind. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, der mir komplett fehlt, und das wäre sowas, was wir unseren Zuhörern mitgeben können, wenn sie sich kommunal ein bisschen engagieren wollen, ist dieses ganze Thema Speicherkapazität. Mhm. Und wenn du mal eine einfache Rechnung machst, also ein Haushalt hat so 2.500 bis 3.500 Kilowattstunden Strom im Jahr. Jetzt kommt die große Preisfrage bei 365 Tagen. Was brauchst du am Tag? Etwa 10 kW.
Okay.
Kannst du dir locker als Speicher in den Keller stellen. Hätte den großen Vorteil, ich will jetzt also keine Auslagen, Anlagen, Technik, bloß mal als Idee, wäre dann doch die Idee, seine Bürger dazu zu bringen, im Prinzip ihre PV-Anlagen und alles, was sie haben, so auszubauen, dass sie den Strom möglichst in ihrem Haus verbrauchen können und speichern können. Das müsste mit dem normalen Haushaltsstrom schon ganz gut gehen. Gibt es ja auch zumindest 60-70% Autarkie möglich.
Ja.
Würde auch die Demokratisierung dieser Welt im Prinzip voranbringen. Und mir fehlt dieser Gliederungspunkt Speicher und Einbeziehung der privaten Speicher und was man über Smart Grids, also intelligente Netzwerksteuerung, machen, höre und sehe ich absolut null. Das fände ich viel interessanter. Und der weitere wichtige große Punkt ist, wenn du erneuerbare Energien nicht zu jedem Zeitpunkt zur Verfügung hast,
ja,
und man nicht sagen kann, Achtung, wenn das Fußballspiel zu Ende ist, wissen wir, dass der Spülstoß kommt, weil jeder Pipi geht, wir hinterher noch einmal Strom zur Verfügung stellen müssen, weil man sich die Büchse Ravioli warm machen muss.
Mhm.
Und wenn wir jetzt also schon wissen, es gibt diese Spannungsspitzen, die sind ja ums Mittagessen und abends, wenn die Leute heimkommen, und da ist es besonders schwierig, erneuerbaren Strom dann in dieser Menge schlagartig zur Verfügung zu stellen, muss es ja auch auf andere Nutzerverhalten gehen. Also ich habe ja erzählt, ich lasse meine Waschmaschine gern laufen, wenn mein Mitbewohner, der Schicht arbeitet, schlafen will.
Mhm.
Rein ökologisch. Mhm. Felix, siehst mir nach. Aber wir müssen andere Verhaltenszyklen kommen. Und es gibt in der Branche auch im Prinzip Stadtwerke, die sagen, es müsste ja eigentlich ein Strom kommen, der nicht nach Kilowattstunden, sondern nach den Zeiten bezahlt wird, wo viel oder wenig Strom da ist.
Hm.
Und das würde die Leute mit ihrer Rechnung auch zum Nachdenken, zum Sparen, zum effizienter werden bringen.
Total.
Und das sind wirklich die neben dem Nörgel-Nörgel zwei wichtigen großen Punkte, die ich immer anschaue, wenn ich so eine Gliederung sehe. Wie sieht's denn da aus mit Speicher? Ich habe ehrlich gesagt noch keine einzige gesehen bis jetzt.
Ich auch nicht. Also wir haben jetzt wirklich noch nicht flächendeckend ganz Deutschland gesehen, aber ich habe einige durchgeblättert. Ich habe noch nichts zum Thema Speicher gesehen.
Ich habe auch so einen Eindruck,
aber dass trotzdem welche, die teilweise wirklich bis zu 80% auf Photovoltaik setzen, wo ich sage, das geht eigentlich ohne Speicher nicht.
Bei einer Welt, die verbrennungsfrei mit komplett Strom funktionieren wird und im Winter die Wärmepumpen auch mit Strom funktionieren.
Ja.
Wenn die PV-Anlage nichts bringt, weil halt es ganz, ganz diesig und dunkel ist.
Ja.
Also das ist ein Problem und ich glaube, zumindest wir versuchen es daheim auch, Verhaltensänderungen durchzuführen, zu waschen und zu gucken, wenn unsere PV-Anlage läuft. Wir haben einen 10 kW Speicher, versuchen möglichst autark zu sein, rein schon aus Geiz.
Mhm.
Und ich glaube, das sind so zwei Punkte, wenn die Leute in ihren Kommunen ein bisschen mitreden möchten oder eine fundierte Meinung haben, da mal hinschauen, da mal gucken und vielleicht ein bisschen mitbewirken, dass dort es in die richtige Richtung geschoben wird.
Mhm.
Und ich fände es also auch toll, wenn die Bürger ein bisschen partizipieren könnten, wenn sie im Prinzip nicht nur zu PV-Anlagen gezwungen werden, sondern auch das Thema Speicher für sie einen wirtschaftlichen Erfolgsfaktor darstellen können. Weil wenn alles schon teuer wird, muss man sich vielleicht auch noch ein bisschen nach zusätzlichen Einnahmequellen umschauen.
Mhm. Weißt du, was so ein Bauchschmerz ist, den ich noch habe beim ganzen Thema kommunale Wärmeplanung? Einfach so als Abschluss, weil zu dir habe ich nichts zu ergänzen, das hast du schön zusammengefasst. Ich habe ja vorhin extra gesagt, innerhalb der eigenen Gemarkung. So. Und jetzt ist es aber schlicht und ergreifend für einige Gemeinden unmöglich, CO2-neutral zu werden. Weil geografische Lage, Kessellage, keine Möglichkeit.
Ich mach's mal ein bisschen plakativer. In der Branche weiß man, in der Stadt wird die Energie verbraucht. Also Klammer auf, alles dicht bebaut, keine Flächen.
Genau, viel zu viele Menschenverbraucher pro Fläche. Ja.
Und auf dem Land wird sie erzeugt.
Mhm.
Und eigentlich brauchst du die Symbiose zwischen den beiden Bereichen.
Richtig, du brauchst eigentlich überregionale Wärmeplanung, nicht kommunale Wärmeplanung. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich mir jetzt gerade denke, mit den Timings, die wir da haben. Also sagen wir mal, dass ein Großteil von Deutschland Mitte 2028 einreicht. Wenn diese Frist gehalten wird, das wäre nicht das erste Mal, dass Fristverlängerung erfolgt, aber eigentlich haben wir die Zeit nicht für eine Fristverlängerung. Dann müsste eigentlich nochmal aufeinander abgestimmt werden. Also Nachbargemeinde, also Gemeinde A und Nachbargemeinde B. Passt das überhaupt zusammen, was ihr da erzählt?
Ich glaube, jetzt kommen wir dann auch vom Hundertste ins Tausende, aber da wird das Pferd von hinten aufgezäumt. Also wenn du dich mit Profis aus den Stadtwerken, also ich sag mal Stadtwerken für das Thema alle Energieerzeuger, alle Energievermarkter, ja, alle Energielieferanten, Dienstleister, alles in einem Topf, sage ich mal Stadtwerke dazu, dann wissen die ja, dass sie sogenannte Bilanzkreise bilden müssen. Und damit man sich das vorstellen kann, heißt das, wenn du in deinen Wohnungen von morgens um 7 bis abends um 6 nicht bist, weil du arbeiten gehst, kann deine PV-Anlage vielleicht Strom in den Gewerbebetrieb liefern, in deinem Gewerbegebiet nebendran oder vielleicht auch in der Nachbargemeinde. Und wenn bei denen am Wochenende nichts gearbeitet wird und du machst großes Waschwochenende, liefert jetzt als exemplarisches Beispiel die PV-Anlage aus den Gewerbebetrieben den Strom für dich im Wohnen, für Wäsche waschen und all die Dinge. Und das jetzt mal nur als kleines Beispiel, wird ja versucht, so ausgewogen zu machen, dass wirklich Bilanzkreise stehen, die passen. Weil das hilft ja auch im Prinzip, dass du da nicht speichern musst, dass die Energie nicht verloren geht. Und das ist eigentlich der erste Schritt.
Ja.
Also ich glaube,
das
ist wirklich...
Aber auch das bedarf eben einer überregionalen koordinierenden Einheit. Und da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, weil die Aufgabe müsste eigentlich den... ich sage jetzt mal Versorgern, das, was du jetzt gerade als Stadtwerke bezeichnet hast, das sind eigentlich die einzigen, die hinreichend von oben drauf gucken können und die Expertise haben. Und da bin ich wirklich mal noch gespannt, wie diese ganzen Dinge aufeinander abgestimmt werden. Weil ich habe ein bisschen Bammel vor, alle Gemeinden machen Dienst nach Vorschrift und am Ende haben alle quasi Check, wir haben es erledigt, kommunale Wärmeplanung ist da. Und wenn du die aber nebeneinander legst, sagst du, super, wir haben 11.000 Puzzleteile, aber es wird kein großes Ganzes
draus. Es passt
draus.
Überhaupt keins
zusammen. Genau, nochmal von vorne.
Und eigentlich hätten vielleicht mal noch als Schlussgedanke solche Verbraucher-Erzeuger-Regionen gebildet werden müssen. Kleinräumig, weil ich bin kein Freund, das weißt du ja, von Superzentralisierung. Man wird dann zum Schluss in Berlin nicht festlegen können, wie irgendwo zwischen Odenwald und Mannheim oder zwischen Pfalz und Ludwigshafen oder Köln und der Eifel dann entsprechend Versorgungsverbindungen aufgebaut werden. Also ich glaube, das ist nicht sehr effizient, was wir da machen. Und ohne zu pessimistisch zu sein, wir werden dann 28 dastehen, schauen, ist man überhaupt durchgekommen, funktioniert das oder muss man nochmal von vorne anfangen? Und ich glaube, da sind auf jeden Fall viele Fragezeichen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da sehr gespannt. Ich glaube, da passiert noch einiges. Ich glaube, wir werden auch einige Updates da noch für euch haben, weil wir in unseren Nebenjobs uns jetzt gerade ziemlich in das Thema kommunale Wärmeplanung, Energie und Co. Und Ansätze dafür, wie man das vielleicht ein bisschen großflächiger mit weniger Aufwand lösen könnte, verbeißen. Das heißt, wir sind da gerade ordentlich am Forschen und da bin ich gespannt, was wir da auch für Updates haben werden. Je mehr wir auch da natürlich lernen. Summa summarum ist es eine irre komplexe Sache. Mit dem, was man vorhat, hätte man eigentlich vor 20 Jahren schon einreichen müssen, eine kommunale Wärmeplanung, die dasselbe Zieldatum hat. Weil ich finde es schon ein bisschen witzig, hey, ihr kriegt 5 Jahre zum Planen und dann 10 Jahre zum Durchführen bei solchen umfangreichen Maßnahmen.
Oder 28 der Auftrag noch ein bisschen verschieben, 30 das Zwischenergebnis.
Genau, und dann bis 40 bist bitte fertig. Das wird alles eine krasse Nummer und mündet auch wieder so ein bisschen in dem, ich glaube, alle Pläne, die wir jetzt gerade machen, wo wir voraussetzen, dass wir nur die Technologie anwenden, die gerade angewandt wird, die gerade etabliert ist, die gerade der Standard ist, wird scheitern, weil die Mathematik geht nicht auf. Ein letzter Punkt an der Stelle. Alleine das Thema Reduktion des Wärmebedarfs durch Sanierungsmaßnahmen, vor allem durch Dämmverfahren an den Gebäudehüllen, ist nötig, um halbwegs diese Bilanzen hinzubekommen. Und dann steht auch immer in den Sachen drin, dazu müssten wir eine Erhöhung der Sanierungsquote auf meistens irgendwas zwischen 2-3% hinbekommen. Und
immer die schlechtesten zuerst machen,
genau,
dass ein richtig großer Effekt
genau,
entsteht.
Genau, von hinten aufrollen, so funktioniert die Welt aber nicht. Und wir sind aktuell bei unter 1% Sanierungsquote. Das heißt, wo soll das herkommen? A, das Kapital dafür, B, die Handwerker, Handwerkerinnen dafür. Also das ist alles ganz große Fragezeichen, wo gerade auf dem Papier Dinge gelöst werden, die, glaube ich, in die Realität nicht immer übertragbar sind. Und wo es sich auf jeden Fall lohnt, nochmal einen Blick drauf zu werfen. Wenn wir mit unseren Aussagen jetzt gerade jemanden, der sich mit kommunaler Wärmeplanung beschäftigt, verärgert haben, weil die sagen, nee, bei uns läuft das hier gerade ganz anders. Wir können natürlich nur über das berichten, was wir bisher gesehen haben.
Und einladen und hierher kommen. Und
genau.
Es geht nicht darum, schlecht zu reden,
richtig,
sondern besser zu machen.
Das ist eine unheimlich wichtige Aufgabe. Und wir haben bisher nur Bruchteile gesehen. Also wir reden von an die 10, 15 Stück. Und wir haben 11.000 Gemeinden. Da ist also nur sehr, 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 sehr viel Luft. Wir können nur eine kleine Mini-Zwischenbilanz ziehen. Wenn da jemand da draußen sagt, nee, bei uns läuft das komplett anders, wir haben das alles auf dem Schirm, ihr habt keine Ahnung, wovon ihr da sprecht, dann, wie der Peter gerade gesagt hat, also herzlichste Einladung an der Stelle zu uns zu kommen.
Wir müssen gemeinsam vorankommen.
Oder dass wir vorbeikommen, dann kriege ich vielleicht endlich mal meine Forschungsreise.
Also an der Stelle ist ja, ich greife da mal ein, immer der Punkt, wo ich gefragt werde, und hast du noch was zu sagen? Und dann sage ich, auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Und jetzt drehe ich den Spieß mal rum und sage, du darfst mal die Verabschiedung übernehmen. Und was sagst du zu unseren Zuhörern?
Auf eine gute Zukunft mit Immobilien.
Da musst du
auf eine grüne Zukunft mit Immobilien. Wo wollen wir hin damit?
Also ich glaube, wir müssen an einer Zukunft arbeiten und wir kriegen die, an der wir arbeiten, und das ist das Ziel.
Geh ich absolut mit an der Stelle. Also da freuen wir uns auch auf Rückmeldungen von euch. Da könnt ihr uns am besten entweder auf Instagram schreiben, dort sind wir lagebericht-podcast, geben euch da übrigens auch immer noch mal zusätzliches Material für die Folgen, damit ihr da auch was zu gucken habt und nicht nur was auf die Ohren. Ihr könnt uns gerne auf LinkedIn folgen und schreiben, dort gibt's uns als Lagebericht der Immobilienpodcast, oder Peter und mich natürlich auch als Personen, da freuen wir uns auch immer von euch zu hören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne eine Bewertung dalassen, und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns weiterempfehlt. Unsere Bewertungen nehmen ordentlich zu, Peter. Ich bin sehr happy damit. Wir sind bei Spotify richtig gut unterwegs, auch wenn gemessen an wie viele von euch hier jede Woche reinhören, es noch eine sehr kleine Anzahl ist. Aber falls ihr die 0,3 Sekunden Zeit habt, hilft uns das extrem weiter, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst. So, Peter, du hast deinen Schluss schon vorweggenommen. Dementsprechend, ich hoffe auf reges Feedback von euch, weil du hast es vorhin gesagt, das betrifft jeden. Mieter, Eigentümer.
Und mitmachen und sich engagieren.
Genau, und dann auch vielleicht mal auf die Website der eigenen Gemeinde gucken. Da gibt es immer wieder Infoveranstaltungen zu sowas. Das ist wirklich etwas, da sollte man up-to-date sein darüber, was die eigene Gemeinde da gerade macht und was das für einen selbst bedeuten könnte. So. Dann würde ich sagen, war es das mit der heutigen Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ihr hört uns immer mittwochs überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.
Bis dahin.